Ja, hallo von meiner Seite aus. Man kann dich gut verstehen, ne? Ja, ich habe heute Morgen schon erzählt, dass wir viel Arbeit haben. Ich bin auch noch ein bisschen müde. Ich war heute Morgen nach Arbeiten um 4 Uhr. Deswegen seht es mir ein bisschen nach, wenn ich vielleicht mich verhaspel oder einen Aussetzer habe. Aber ich gebe jetzt mein Bestes. Als ich mich so auf das Thema vorbereitet hatte, dachte ich so lange, was machst du denn heute für ein Thema? Und irgendwie kamen so keine Gedanken. Und dann kam so, ja, jetzt nur noch ein Monat, jetzt musst du aber mal ein bisschen Gas geben. Und habe dann mal irgendwie angefangen mit einem Thema, was mich gerade ja beschäftigt hat oder ich interessant fand. Und dachte, ja, da wird sich schon irgendwie was draus entwickeln. Und so sind zwei Teile entstanden. Du kannst jetzt mal die erste Folie anschmeißen, Lennart. Dankeschön, genau. Ne, im ersten Teil soll es jetzt um Mose gehen. Keine Sorge, wir machen jetzt nicht das ganze Leben von Mose. Lennart hatte eben schon die Befürchtung, willst du jetzt alle 5 Bücher Mose in einer halben Stunde machen? Nein, nicht das, sondern möchten uns jetzt so anfangen mit dem Aspekt als Freund Gottes beschäftigen. So wird er in der Bibel genannt. Jeder, denke ich mal, kennt Mose. Ne? Er war als Botschafter von Gott auserwählt, das Volk Israel aus Ägypten zu führen. Und er war der Einzige, der halt autorisiert war, mit dem Pharao zu sprechen. Er verlangte dort halt die Freilassung für sein Volk. Und nur Mose bekam dann auf dem Berg Sinai das Gesetz und seine Bestimmungen, die Bauanleitung für die Stiftshütte und alles, was dazugehörte. Und als ich so anfing, da haben mich irgendwie direkt so zwei Hauptfragen aufgehalten. Und die erste ist, der Gerät ist kaputt, was? Ah ja, warum eigentlich Mose? Die Bibel, die schweigt sich da ein bisschen halt darüber halt aus. Wir lesen in der Bibel ja nur, dass auf dem Berg Horeb der Gott in einem Dornbusch zu Mose redete. Und zu diesem Zeitpunkt, da lebte der schon 40 Jahre im Land Midian als Fremdling. Er musste aus Ägypten fliehen. Natürlich kann Gott erwähnen, wen er will. Er ist schließlich Gott. Aber da haben mich so ein paar Fragen dann gepiesert. Das könnten denn vielleicht mögliche Gründe sein. Der Mose war ein Mann, der Unrecht sah und nicht wegsehen konnte. Und der war sich immer seiner wahren Identität immer bewusst. Er wollte seinem Volk helfen. Und hinzu kam, dass Mose dem ägyptischen Adel als Prinz angehörte. Er war Prinz von Ägypten. Und er lernte deswegen rechnen, schreiben, lesen. Er lernte wahrscheinlich alle möglichen Sprachen, die damals im Land Kanaan gesprochen wurden. Und er erlernte garantiert auch so Sportarten wie Reiten, Bogenschießen, das war in Ägypten ganz groß. Und da dachte ich mir, es ist gut möglich, dass der Pharao keinen anderen israelitischen Vertreter akzeptiert hätte, der nicht so einen Status und so eine Ausbildung genossen hätte. Und wir merken auch, der Mose war von Grund auf aufrichtig. Er gestand sich seine Schwächen ein. Beinahe frech und unverschämt versuchte er erstmal der Auserwählung Gottes zu entziehen. Das geht ja wirklich lange, wo Mose alle möglichen Gründe aufführt. Ich kann aber nicht reden, ich will das nicht. Und versucht sich da ein bisschen rauszuwinden. Aber vielleicht gerade diese Eigenschaft macht Mose zum geeigneten Führer. Er suchte keine Macht, deswegen konnte man ihm welche geben. Und der Mose, der war wirklich ein Mann des Glaubens und er hatte eine Hingabe an Gott. Und das bestätigt uns auch der Hebräerbrief. Wie kam es, dass Mose, als er groß geworden war, nicht länger Sohn der Tochter des Pharao genannt werden sollte? Der Grund dafür war sein Glaube. Mose wollte lieber mit dem Volk Gottes leiden, als sich dem flüchtigen Genuss der Sünde hinzugeben. Die Schmach, die er dadurch auf sich nahm, dieselbe Schmach, die auch Christus zu tragen hatte, bedeutete ihm mehr als alle Reichtümer Ägyptens, weil sein Blick auf die Belohnung gerichtet war, die Gott für ihn bereithielt. Und die zweite Frage, die ich mir gestellt habe, ist, warum denn Israel? Da können wir jetzt auch nicht so lange drauf eingehen. Die Bibel sagt ganz klar in 5. Mose, Der Herr hat sich nicht deshalb euch zugewandt und euch erwählt, weil ihr zahlreicher wärt als die anderen Völker. Ihr seid ja das Kleinste unter ihnen allen. Er tat es, weil er euch liebt und sich an den Eid hält, den er euren Vorfahren geschworen hat. Darum hat er euch mit starker Hand aus Ägypten geführt und euch aus der Sklaverei befreit, aus der Gewalt des Pharaos, des Königs von Ägypten. Dieser Vorfahr war Abraham, in 1. Mose 12, in den ersten drei Versen. Da schließt Gott einen Bund mit diesem Mann und verheißt ihn, dass aus ihm mal ein großes Volk entstehen würde, das Volk Israel. Und warum? Weil er wie Mose ein Mann des Glaubens war. Und das Besondere hierbei ist, dass sich Gott hier untrennbar mit einem Volk verbindet, um seinen Namen hier auf der Erde groß zu machen. Und wie viel Gott von seinem Volk Israel hält, das lesen wir an echt sehr vielen Stellen in der Bibel. Ich habe es Nummer 3 aufgeführt. Dort wird zum Beispiel Israel als Gottes Erstgeborener bezeichnet. Oder Israel ist in Gottes Hände eingezeichnet. Oder Israel ist Gottes Augapfel. So ein paar liebevolle Begriffe. Und das kommt unweigerlich dazu, dass Gott halt einen Botschafter, Führer und Befreier für sein Volk ist. Ja, zur Zeit von Mose war es damals so, es gab viele Völker, die verschiedene Götter hatten, die sich meistens gebaut. Und die lebten irgendwie fernab in ihrem eigenen Reich. Die Menschen waren so nützliche Schachfiguren, die sie in ihrem Nachtspiel hin und her schieben konnten. Zumindest wird es so halt in Sagen und Mythen vieler Völker halt dargestellt. Und wie anders ist da unser Gott, den wir in der Bibel entdecken dürfen? Da sagt nämlich Gott zu Mose, und Gott erhörte ihr Wehklagen, und Gott gedachte an seinen Bund mit Abraham, Isaak und Jakob. Und Gott sah auf die Kinder Israels, und Gott nahm sich ihre an. Also in all den Jahrhunderten, es sind ja wirklich viele Jahrhunderte vergangen, seit Abraham bis Mose, da hat Gott sein Volk nicht vergessen. Und er beschloss jetzt zu handeln. Und das bestätigte er jetzt auch gegenüber Mose, wo er sagt, ich habe sehr wohl gesehen, wie mein Volk in Israel in Ägypten misshandelt wird und habe sein Schreien wegen der Antreiber gehört. Ja, ich kenne seine Schmerzen. Nun bin ich gekommen, um es aus der Gewalt der Ägypter zu befreien. Ich will es aus Ägypten herausführen, in ein gutes und geräumiges Land. Ich bringe es in ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Und deswegen bekommt Mose halt diesen Auftrag von Gott. So geh nun hin, denn ich will dich zu dem Pharao senden, damit du mein Volk, die Kinder Israels, aus Ägypten führst. Und das Besondere dabei ist, wie redet Gott eigentlich mit Mose? Die Bibel sagt, und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Deswegen wird Mose als der Freund Gottes in der Bibel bezeichnet. Und das kommt an einer ganz besonderen Stelle zum Ausdruck. Und zwar haben die Geschwister Miriam und Aaron Mose herausgefordert, haben seine Autorität in Frage gestellt. Und Gott antwortet ihnen dann Folgendes. Der Herr kam in einer Wolkensäule herab und stellte sich an den Eingang des Zeltes. Er rief Aaron und Miriam und sie traten vor. Dann sagte er zu ihnen, hört mir gut zu. Wenn ich daher euch einen Propheten sende, dann offenbare ich mich ihm durch Visionen und rede mit ihm durch Träume. Aber mit Mose halte ich es anders. Er ist mein treuer Diener und ihm habe ich mein ganzes Volk anvertraut. Mit ihm rede ich ja direkt, wie ein Mensch zu einem anderen, mit verständlichen Worten und nicht in Rätseln. Ja, er darf sogar meine Gestalt sehen. Wie könnt ihr es wagen, meine Diener Mose so anzugreifen? Es ist Gott nicht genug, einfach auf die Erde zu kommen und bei seinem Volk zu sein. Nein, er redet von Angesicht zu Angesicht mit Mose, wie er halt mit einem Freund redet. Und Gott erteilt nicht irgendwelche Befehle und sagt so, Mose, spute dich jetzt mal, ich befehle, du hast zu gehorchen. Nein, er hat wirklich ein inniges und wohlmeinendes Interesse an Mose und sein Volk. Gott ist also nahbar und er begegnet dem Mose, einem Menschen, auf Augenhöhe. Da hat mich dann die Frage beschäftigt, ja, hat Mose wirklich das Angesicht Gottes gesehen? In Johannes 1, Vers 18 steht ja, niemand hat Gott je gesehen. Der einzige Sohn hat ihn uns offenbart, er, der selbst Gott ist und an der Seite des Vaters sitzt. Aber wenn Mose Gott nicht wirklich gesehen hat, was hat er denn dann von Gott gesehen? Ja, also in welcher Form gibt sich Gott denn jetzt zu erkennen? In der Bibel steht geschrieben, dass Gott bei Tag in einer Wolkensäule und bei Nacht in einer Feuersäule dem Volk Israel vorausging, um es aus Ägypten zu führen. Er ergibt sich also als diese zwei Säulen zu erkennen und ist halt somit für das ganze Volk sichtbar. Und das Beeindruckende dabei ist, dass diese Wolken niemals verschwunden sind. Er hat zu keinem Zeitpunkt sein Volk Israel im Stich gelassen. Und in 2. Mose, in 33, Vers 7 bis 10, da lesen wir von einem Zelt der Zusammenkunft. Das war damals der Vorläufer der Stiftshütte. Und das Zelt, da stand immer weit außerhalb des Lagers. Jeder musste aus seinem Lager herausgehen, um zu diesem Zelt zu laufen, um mit Gott zu reden. Und der Mose, der ging in dieses Zelt hinein, um dann mit Gott zu reden, als Vertreter des Volkes. Und das Volk, das ging am Eingang seines Zeltes, verneigte sich und wartete, bis Mose wiederkam. Und nur durch diese räumliche Trennung von dieser Zeltwand konnte Mose mit Gott reden. Anders war das nicht möglich. Aber warum zeigt sich eigentlich Gott nicht so, wie er ist? Das wäre doch schön. Ich meine, das wäre unser Leben ja wirklich erprägen. In 2. Mose 33, Vers 12 bis 16, da ist Mose ja sehr unzufrieden mit der gegenwärtigen Situation. Und in den Versen 2 und 3, da lesen wir auch warum. Und zwar sagt Gott, ich werde jetzt nicht mehr mit euch hinaufziehen, sonst müsste ich euch auslöschen. Ich will stattdessen einen Engel vor euch hersenden. Gottes Gegenwart hat auf einmal das Volk Israel verlassen. Warum? Das lesen wir im Kapitel vorher, ne? Da hat sich ja das Volk Israel ein goldenes Kalb gemacht, während Mose auf dem Berg Sinai war und er war 40 Tage weg und dann dachten wir, ja, Mose ist eh gestorben, jetzt können wir uns ja wie alle anderen Völker auch mal was machen. Das wäre nicht schlecht. Aber jetzt bittet Mose Gott, dass seine Gegenwart wieder zurück zu seinem Volk kommt. Sonst wäre es doch nicht mehr das Volk Gottes. Und er will die gegenwärtige Situation nicht akzeptieren. Und es ist undenkbar, dass es dieser Zustand einfach jetzt anhält. Und er sagt, er möchte die Wege des Herrn lesen. Du willst mich als Botschafter haben, dann rede mit mir. Ich will dich sehen. Und Gott antwortet in den Versen 19 bis 23, das fasse ich kurz zusammen. Gott gewährt, das hat auch der Harald letztens vorgelesen, Gott ist Mose gnädig und er geht auf die Bitte von Mose halt ein. Der Mose, der muss in einer Felsenkluft stehen und Gott muss ihm mit den Augen die Hand so halten und wenn die Herrlichkeit des Herrn vorübergezogen ist, dann darf er mal ganz kurz hinterher gucken. Das war's. Und diese Sicherheitsmaßnahmen sind nötig, weil Gott sagt, du stirbst sonst, du hast keine Chance, das zu überleben, wenn du mich so siehst, wie ich bin. Aber was ist die Herrlichkeit des Herrn? Wir lesen ja oft davon, wir haben heute davon gesungen. Vielleicht kann man es so beschreiben. Es ist die unverhüllte Schönheit Gottes. Also keine materielle oder ästhetische, sondern wirklich eine Schönheit, die seinen Charakter ausstrahlt. Der strahlende Lichtglanz seiner Macht und Persönlichkeit. Oder die äußere Schönheit der inneren Exzellenz Gottes. Und vielleicht ist es das, was du sehen, erfahren und fühlen kannst, wenn Gott sich öffentlich mit seiner Schönheit offenbart. Aber wie sieht sie denn jetzt genau aus? Und die Bibel, der lässt uns da zum Glück nicht im Unklaren. Die gibt uns so ein paar Einblicke. Und die Männer, die wirklich die Herrlichkeit des Herrn gesehen haben, die versuchen das irgendwie nie mit ihrem vorhandenen Wortschatz auszudrücken. Zum Beispiel hier ein Beispiel, der Hesekiel zum Beispiel, der schreibt, über den Köpfen der Lebewesen war etwas ausgebreitet, das wie eine Wölbung aussah, wie funkelndes Eis, furchteinflößend. Doch wenn sie mit gesenkten Flügeln standen, hallte eine Stimme von oberhalb der Wölbung über ihren Köpfen. Denn über der Wölbung befand sich etwas, das wie ein Saphir aussah, wie ein Thron. Und auf dem, was wie ein Thron aussah, war eine Gestalt zu erkennen, die einem Menschen glich. Oberhalb von dem, was wie seine Hüften aussah, war so etwas wie helles Gold, wie Feuer, das ringsum ein Gehäuse hat. Auch unterhalb sah es so etwas wie lodernes Feuer mit einem Lichtglanz darum. Das strahlende Licht um ihn herum sah wie der Bogen aus, der im Regentag in den Wolken erscheint. So zeigte sich die Herrlichkeit Jahwes. Als ich das sah, warf ich mich nieder auf mein Gesicht, dann hörte ich jemand reden. Und auch der Prophet Habakuk, der berichtet auch von diesem Lichtglanz. Gott kommt von Teman her, der Heilige vom Parangebirge. Seine Hoheit überstrahlt den Himmel, sein Ruhm erfüllt die Erde, ein Glanz entsteht wie Sonnenlicht, Strahlen gehen von ihm aus, darin verbirgt sich seine Macht. Und auch Saulus hat diesen Lichtglanz am eigenen Körper erfahren, als er auf dem Weg nach Damaskus war, um Juden zu verhaften, und erschien ihn Jesus in einem grellen und Sonnenlicht mitten am Tag, heller als die Sonne selber. Und er bekehrte sich daraufhin. Und auch der Prophet Daniel, der sah wahrscheinlich auch den Herrn Jesus in einer Erscheinung vor seiner Menschwerdung, in Kapitel 10, Vers 5 bis 9. Da ist man sich aber nicht so ganz sicher. Manche sagen, das war Jesus, manche sagen, das ist der Engel Gabriel. Aber die Beschreibung von Daniel, die ähnelt sehr dieser Beschreibung in Offenbarung. Und ich wandte mich um, weil ich sehen wollte, wessen Stimme es war, die ich hörte und wer mit mir redete. Da sah ich 7 goldene Leuchter und mitten unter den Leuchtern jemand, der aussah wie der Menschensohn. Er war mit einem Gewand bekleidet, das ihm bis an die Füße reichte, und trug ein breites goldenes Band um die Brust. Das Haar auf seinem Kopf war weiß wie schneeweiße Wolle und seine Augen glichen lodernden Flammen. Seine Füße glänzten wie Golderz, das im Schmelzofen glüht, und seine Stimme klang wie das Tosen einer mächtigen Brandung. In seiner rechten Hand hielt er 7 Sterne, und aus seinem Mund kam ein scharfes, beidseitig geschliffenes Schwert. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne in ihrem vollen Glanz. Ja, ist die Herrlichkeit des Herrn dieselbe, die von Jesus? Ich denke, die haben wir jetzt beantwortet, die Frage. Wir haben von einem Menschensohn gesprochen, das ist natürlich Jesus. Jesus ist mit Gott eins, also hat er natürlich auch dieselbe Herrlichkeit. Und Jesus ist auch alle Macht hier auf der Erde gegeben worden. Aber kommen wir jetzt nochmal zurück zu Mose. Das Zeugnis der Bibel von Mose ist auch sehr beeindruckend. Wir haben uns gerade mit diesem besonderen Mann beschäftigt, der diese persönliche und intime Beziehung zu Gott hatte. Und sein Einfluss besteht bis heute in 3 Weltreligionen: Christentum, Judentum und Islam. Netflix hat jetzt auch eine 3-teilige Doku über diesen Propheten gemacht. Sie ist auch mal sehenswert und auch echt interessant. Und die Bibel gibt auch ein beeindruckendes Zeugnis. Da steht: Nie wieder gab es in Israel einen Propheten wie Mose, dem der Herr von Angesicht zu Angesicht begegnet ist. Durch keinen anderen sind solche Zeichen und Wunder geschehen wie durch Mose. Er verbrachte sie im Auftrag des Herrn in Ägypten am Pharao, an den Hofbeamten und am ganzen Land. Kein anderer hat Israel mit so starker Hand geführt und so große und gewaltige Taten vor dem ganzen Volk vollbracht wie Mose. Jetzt denken wir wahrscheinlich, wow, krasser Typ, oder? So ein Zeugnis möchte ich doch auch mal irgendwann haben. Ich möchte auch so eine tolle Beziehung zu Gott haben, wie Mose sie einst gehabt hat. Und wenn ich dir sage, dass du so viel mehr gesegnet bist, als Mose es jemals sein konnte, und einen persönlichen Zugang, einen viel persönlicheren Zugang als Mose hast, so möchte ich jetzt zum zweiten Teil kommen, nämlich wir und unser Zugang zu Gott. Der Schlüssel ist Jesus natürlich. Jesus ist Gott und er hat als Einziger die Macht und die Autorität, die Welt mich zu versöhnen. Und das kommt besonders in Kolosser zum Ausdruck. Der Ruhm ist heute Morgen vorgelesen. Eine sehr wichtige Stelle, ich lese sie auch trotzdem nochmal eben. Der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm das Ziel. Er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt seines Leibes. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung der Erde, der von den Toten auferstand. Denn nach Gottes Plan soll er in allem den ersten Platz einnehmen. Ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde und alles, was im Himmel ist. Ja, Jesus wollte für dich sterben, weil er dich bis in alle Ewigkeiten liebt. Er wollte diese zerstörte Beziehung zwischen ihm und dir wiederherstellen. Er wollte diesen Zustand wiederhaben, der einst im Garten Eden herrschte. Was musst du tun? Das Einzige ist, Gott um Vergebung bitten, Jesus dein Leben übergeben und sich von ihm verändern lassen. Das ist alles. Und dann kommst du wirklich in diesen Genuss einer einzigartigen Beziehung zu Gott. Und auch eine einzigartige Stellung, von der die Bibel auch verschiedene Aspekte beleuchtet. Kommen wir jetzt zu unserer Stellung und unser Rang über allen anderen Lebe- oder Geistwesen. Klingt schon krass, ne? Aber ist es auch. Nämlich am Anfang sei gesagt, dass du mit jedem geistlichen Segen von Gott gesegnet bist, die alle Dinge, die in deinem Leben passieren, zum Guten dienen. Und du an der ganzen Fülle Christi teilhast, von ihm bekommst du alles, was du brauchst. Und dir sind vom Himmel nur aus nur gute Gaben und vollkommene Geschenke zuteil. Und durch Jesu göttliche Macht ist dir alles geschenkt worden, damit du ein Leben voller Ehrfurcht vor ihm leben kannst. Und schon jetzt kannst du die Herrlichkeit des Herrn sehen. Und so wirst du umgestaltet, dass du Jesus immer ähnlicher wirst. Und dadurch bekommst du immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit. Dann denkst du, boah, das ist jetzt ja ganz schön viel, ne? Und viele schöne Sachen dabei, die alle in der Bibel stehen. Aber es war gerade mal der Anfang, es kommt noch um einiges besser. 1. Petrus, da steht, ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk, ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Früher wart ihr nicht Gottes Volk, jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher wusstet ihr nichts von seinem Erbarmen, jetzt hat er euch sein Erbarmen erwiesen. Wow, was für ein Vers. Mit so vielen Themen, da könnte man eine ganze Predigtreihe drüber machen. Deswegen will ich jetzt nur diese paar Aspekte kurz beleuchten, die farblich gekennzeichnet sind. Ja, in diesem Vers, da sind Titel aufgeführt, die eigentlich nur Israel zugedacht waren. Aber Israel ist ungehorsam geworden. Sie haben den Herrn und Retter verworfen und waren ja sogar für seinen Tod verantwortlich. Und zeitweilig hat Israel das Recht auf diese Titel verwirkt, aber das wird sich in Zukunft wieder ändern. Aber diese Titel, das Neue ist jetzt daran, diese Titel gehören jetzt auch uns, der Gemeinde. Aus allen Völkern und Kulturen hat Gott dich erwählt, damit du gerettet wirst. Und du gehörst zu einer königlichen Priesterschaft. Priester ist klar, man ist Diener, man dient Gott, aber königlich heißt, dass du nicht nur Diener bist, sondern auch mit Gott regierst. Du regierst selber. Was bedeutet das? 1. Korinther 6, Vers 1 bis 4 sagt, dass wir durch den Heiligen Geist jetzt in dieser Zeit schon mehr als genug qualifiziert sind, über Streitigkeiten innerhalb einer Gemeinde zu richten. Diese Autorität hat uns Gott jetzt schon gegeben. Und im Blick auf die Zukunft werden wir einmal zusammen mit Christus Gericht halten über Menschen, die Jesus nicht angenommen haben. Und wir werden selbst über die Engel gestellt sein. Also wir wissen aus einer Begebenheit, was ein Engel für eine Macht hat, wo bei König Hiskia war das, wo ein Engel mal eben 180.000 oder noch mehr eben platt gemacht hat. Ein Engel, und wir werden einfach über die Engel gestellt sein. Und sie sind jetzt schon unsere Diener. Hebräer 1, Vers 14. Und wir werden einmal zusammen mit Gott auf den Thron sitzen, um gemeinsam mit ihm zu herrschen. Offenbarung 3, Vers 21 und 5, Vers 10. Aber bis es soweit ist, haben wir den Auftrag zu evangelisieren. Denn nur durch Gottes Erbarmen sind uns ja diese Titel sicher. Und das ist doch das Mindeste, von ihm zu erzählen. Und was für ein Privileg es auch ist, dass wir heute das Evangelium haben, das zeigt uns auch 1. Petrus 1, Vers 9 bis 12. Denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet und eure endgültige Rettung. Diese Rettung galt schon das Suchen und Forschen der Propheten, denn in ihren Voraussagen ging es um eben diese Gnade, die ihr inzwischen erfahren habt. Der Geist von Christus, der durch die Propheten sprach, kündigte sowohl die Leiden an, die auf Christus warteten, als auch die darauf folgende Herrlichkeit, und sie versuchten herauszufinden, auf welche Zeit und auf was für Ereignisse er damit hinwies. Es wurde ihnen gezeigt, dass diese Voraussagen nicht für ihre eigene Zeit bestimmt waren, sondern dass sie damit euch dienten. Und genau das ist nun eingetroffen. Ihr habt das Evangelium gehört, es wurde euch von denen verkündet, die dafür mit dem Heiligen Geist ausgerüstet waren, den Gott vom Himmel gesandt hat. Diese Botschaft ist so einzigartig, dass sogar die Engel den tiefen Wunsch haben, mehr darüber zu erfahren. Uns ist alles von Jesus gezeigt worden. Es gibt keine Geheimnisse, wo Jesus sagt, damit warten wir mal, bis du mal richtig Christ bist. Und selbst die Engel beneiden uns, weil sie nie die völlige Tragweite des Evangeliums verstehen werden. Sie sind ja keine Sünder wie wir. Nur wir wissen, was Vergebung bedeutet. Und lass uns immer wieder halt diese Geheimnisse der Bibel neu entdecken und sie uns verinnerlichen. Und auch unser neuer Familienstatus ist wirklich einzigartig. Schon damals wurde ja das Volk Israel als Kinder Gottes angesehen. Salomo, der große König, wurde auch Sohn Gottes genannt. Aber natürlich auch wir als gläubige Einheit dürfen uns Kinder Gottes nennen. Ihr alle seid also Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden seid, sagt uns der Galaterbrief. Und das bezeugt uns sogar der Heilige Geist, also Gott selbst. Und wir sind keine Diener mehr, sondern Freunde von Jesus, der uns auch nichts verschweigt. Und auch aus Johannes 14, Vers 2 und 3, da wissen wir, dass unser Freund Jesus im Himmel Wohnungen für uns gerade vorbereitet, damit er uns eines Tages bei sich haben kann. Dann sind wir in unserem wahren Zuhause angekommen und wir werden endlich bei Jesus sein. Ja, es war ganz schön viel, ich weiß. Ich möchte jetzt auch zum Schluss kommen. Da habe ich irgendwas verwechselt. Genau, unsere Zukunft im Himmel, noch ganz vorher. Wir werden einmal in Ewigkeit mit Gott zusammenwohnen und mit ihm verbunden sein. Also Gott wird einmal in unserer Mitte wohnen und es wird halt kein Leid mehr geben. Also einen Tempel, eine Sonne oder einen Mond wird es halt auch nicht mehr geben, denn Gottes Herrlichkeit wird alles erleuchten. Und der Thron Gottes, der wird auch beständig einmal in unserer Nähe sein. Und wir werden wirklich Gott einmal ins Angesicht blicken. Nicht in abgespeckter Form wie Mose, sondern wirklich, wir werden einmal Gott sehen, so wie er ist. Wir werden einmal die volle Power dieser Herrlichkeit zu spüren bekommen. Ist das nicht unfassbar? Da reicht unsere größte Fantasie überhaupt nicht für so aus, dass uns mal irgendwie mal, wie könnte es mal ungefähr sein? Wir haben so ein paar Einblicke, vielleicht jeder hat da vielleicht sein eigenes Bild von, aber man kann es gar nicht so wahrhaben. Und zum Schluss möchte ich euch jetzt noch Offenbarung 4, Vers 2 bis 6 euch noch mit auf den Weg gehen, nämlich das ist halt einmal eure Zukunft. Dort steht, im gleichen Augenblick wurde ich vom Geist Gottes ergriffen. Ich sah einen Thron im Himmel stehen und auf dem Thron saß jemand, von dem ein Leuchten ausging, wie von einem Diamanten oder einem Karneol. Ein Regenbogen strahlend wie ein Smaragd umgab den Thron mit seinem Glanz. Rings um den Thron standen 24 andere Throne und auf diesen Thron saßen 24 Älteste, die in weiße Gewänder gehüllt waren und goldene Kronen trugen. Von den Thronen in der Mitte her zuckten Blitze auf, begleitet von Donnergrollen und Donnerschlägen. Sieben Fackeln brannten vor dem Thron, das sind die sieben Geister Gottes. Die Fläche, die sich vor dem Thron ausdehnte, sah wie ein gläsernes Meer aus und war von kristallener Klarheit. Unmittelbar beim Thron rings um ihn herum standen vier lebendige Wesen, die sich vorn und hinten mit Augen bedeckt waren. Das ist einmal unsere Zukunft. Und ich hoffe, du hast heute genug gehört, damit du dir die Sachen mit Jesus nochmal überlegst. Du hast gesehen, du hast nur Vorteile dadurch. Und mach die Sache mit Jesus einfach klar. Wenn du noch im Zweifel bist, dann frag uns einfach, woran es vielleicht noch hapert. Denn diese Zusagen Gottes, die können wirklich Trost spenden. Die haben mich sehr getröstet in dieser Zeit, wovon ich eben erzählt habe. Diese Verse können wir jederzeit in der Bibel nachlesen. Und das ist das, was uns erwartet. Und wir haben jetzt schon so viel von Gott jetzt schon geschenkt bekommen. Danke für eure Aufmerksamkeit.